Für den Fall, dass schon jemand da ist, außer uns beiden, seid ganz herzlich willkommen zum Live-Chat bei JetzTV. Grüße euch ganz herzlich und hoffe, ihr seid auch im Sinne der Wahrheit hier und euch eine gute Zeit zu machen. Also wir haben schon gemerkt, wir sind irgendwie heute Abend ein wenig witziger drauf als sonst. Wir hoffen, dass es euch auch erreicht und ihr da nahtlos anknüpfen könnt. Also, so dass ihr auch dafür da seid, uns Freude zu bereiten. Das wäre dann eine Win-Win-Situation. Okay. Gut, ja. Worum geht's? Es geht mal wieder um die Wahrheit. Und das Gute an der Wahrheit ist, dass es nur eine gibt. Also, damit kann man nicht so schnell konfus werden. Konfus wird man, wenn man glaubt, dass es neben der Wahrheit noch was anderes gibt, nämlich diese Erscheinung, diese Illusion hier. Und vor allem, wenn man sie so ernst nimmt wie die Wahrheit oder ernsthafter noch an ihr interessiert ist als an der Wahrheit. Dann, das wirst du aber merken an den Sensoren deines Systems, die dir dann mitteilen oder Alarmsignale aussenden, hier stimmt irgendwas nicht. Also jetzt schau nochmal nach, ob das, was du glaubst, was du denkst, was du bist und was du lebst, ob das wirklich richtig ist. Ja, und dafür sind wir da, deswegen machen wir Satsang, falls es zu dieser irrigen Meinung gekommen ist, dass die Illusion die Wirklichkeit ist und es schwierig geworden ist in deinem Leben, dann sind wir dafür da, um es hoffentlich einfacher zu gestalten oder dazu beizutragen, dass es für dich einfacher wird. Obwohl wir ja wissen, dass, ja.
Okay. Ich wollte dich fragen, ob ich schon eine Frage vorlesen kann, oder?
Ja.
Gut. Die erste Frage kommt von Mukunda. Kannst du etwas zu Angst sagen? Wie empfiehlst du, Angst oder auch Panik zu begegnen in Bezug auf Befreiung?
In Bezug auf Befreiung heißt es, dass du meinst, dass man Angst hat vor der Befreiung. Grundsätzlich gilt es ja, der Angst zu begegnen, als die Gewissheit, dass wenn man denkt, dass man jemand ist, der man nicht ist, man zweifelt, man dann in jedem Falle Angst haben muss. Das geht Hand in Hand mit der falschen Idee, jemand zu sein, der man nicht ist. Dann erscheint es nämlich so, als wärst du als jemand dort und andere jemande, die auch dann da sind oder dort sind oder wo auch immer, könnten dich gefährden und sind für dich nicht kontrollierbar oder ausrechenbar. Und diese Angst ist die Todesangst. Also es ist deswegen auch ein wenig mit der Wahrheit verknüpft, dass wenn man sich seiner wahren Identität widmet und verstanden hat, dass man die Illusion hinter sich lassen muss. Und die Illusion ist nun mal eben die Person, die zu existieren scheint als ein scheinbares Ich. Dann hat man natürlich, wenn man sich damit identifiziert hat, wenn die weniger wird oder eben an den Rand ihrer Existenz kommt, weil es still wird, Angst davor, nicht mehr zu sein. Und dann ist die Angst davor, nicht mehr zu sein, damit verknüpft, dass man Angst hat vor der Wahrheit, möglicherweise. Es gibt Menschen, die haben Angst vor der Wahrheit. Dabei sind sie die Wahrheit ja selbst. Das ist ja das Verrückte. Also Angst vor sich selbst zu haben, ist absolut verrückt. Das sollte man nicht in Erwägung ziehen. Aber es passiert. So, und wenn Angst auftaucht, dann ist es zunächst mal wichtig, sie nicht zu verdrängen, denn das machen die meisten Menschen. Das kommt daher, weil es in uns so eingebaut ist, dass wir mit unangenehmen Gefühlen wie mit Angst, die uns sozusagen zusammen schrumpfen lässt oder zusammenzucken lässt, ist so, dass es ganz natürlich eingebaut ist, dass wir das als unangenehm empfinden, wenn Angst auftaucht. Und insofern ist das erste Gesetz in Bezug auf Angst nicht verdrängen, nicht dem Impuls nachgeben, es nicht haben zu wollen. Denn Angst ist ja in erster Linie ein Alarmsignal für uns, was sinnvoll ist. Und in zweiter Linie eine Angst, die möglicherweise im System ist, aber nicht bekannt ist und Sie ist in jedem Fall da und wenn sie sich da eingenistet hat, unbewusst, dann ist es etwas Verdrängtes, was ein Segen ist, wenn es dann an die Oberfläche kommt. Und das heißt, wenn du es spürst, also wenn du Angst empfindest, ist es klug, aus diesen beiden Gründen sie nicht zu verdrängen. So, das ist der Umgang mit Angst. Und wenn es etwas ist, was aus deinem biografischen Leben in dir Angst ausgelöst hat, dann ist es gut, wenn man den Grund dafür kennt. Häufig kennt man den nicht, wenn die Verletzung, die stattgefunden hat oder die Angst, die aufgetaucht ist, ganz früh im Leben der Fall war, wo man noch nicht bewusst ist und das nicht einordnen kann, dann gilt es, in deinem jetzigen Leben zu schauen, wie du mit Situationen umgehst, in denen du Angst oder Gefahren versuchst zu vermeiden, anstatt mit ihnen zu sein. Und dann kannst du versuchen herauszufinden, was ist der Grund, weshalb ich jetzt Angst habe. Denn jemand, der in sich Angst gebunkert hat, also verdrängte Angst in sich hat, der ist eigentlich dann die ganze Zeit in seinem Leben damit beschäftigt, die unten zu halten, also zu verdrängen. Und dann besteht dein Leben als nur noch aus dem Versuch, die Angst von dir fernzuhalten. Und das kann man nicht Leben nennen. Das ist eigentlich der Tod. So, dann braucht man keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, denn man ist schon tot, quasi. Ja, und der Tod kommt früh genug und dauert lang genug. Von daher lebe erstmal. Es macht viel mehr Freude, bewusst zu sein und zu leben und nichts zu verdrängen.
Die nächste Frage kommt von Tede Fleur. Lieber Muni, wie komme ich in diese Stille und Liebe, die ich auch bin, wenn ich Störungen in meinem Leben empfinde und wahrnehme? Vielen Dank für deine Antwort.
Du wirst nie in die Stille kommen. Das ist leider die Antwort, die dich wahrscheinlich nicht erfreuen wird. Aber wenn du hörst, warum, wirst du dich erfreuen. Du kannst nicht in die Stille kommen, weil du bist selbst die Stille. Und oder wenn du sagst, sie ist irgendein Ort oder eine Ausdehnung, in der nichts passiert, okay, da bist du auch drin. Also du kannst niemals der Stille entkommen. Und Stille ist für dich dann nicht, wenn du das, was nicht still ist, bedienst, also dich mit Dingen beschäftigst und auf sie beziehst, die dein System in Aufregung versetzen, sodass du dann mehr ein Interesse an ihnen hast als an der Stille selbst. Das ist der Grund, weshalb dann Stille nicht ist für dich, obwohl sie ist. So, und wenn Aufregung ist und es so erscheint, als wäre die Stille nicht, dann bedeutet das, wenn du dir diese Frage stellst, die du jetzt gestellt hast, dass du es nicht gewohnt bist, in der Stille zu sein, bewusst in der Stille zu sein. Denn dann wüsstest du, dass es darum geht, dann dich wieder auf dich zurückzubesinnen in diese Stille hinein. Und dann tangiert dich das, was geschieht, nicht so stark, dass es dich komplett rausziehen kann. Und selbst wenn, weißt du, dass du dann anschließend automatisch in die Stille zurückkehrst, weil jede Form von Aufregung oder Ablenkung ja irgendwann mal aufhört. Es ist ja etwas, was kommt und geht. Und das, was von dem man weiß, dass es dann wieder geht, das beschäftigt einen dann nicht in der Form, als wenn man denkt, es bleibt jetzt immer. So, also wenn du dich gewohnt bist, dich der Stille zu widmen, dann wird es kaum so sein, dass es zu viele Ups und Downs gibt, sondern dann hast du immer eine Möglichkeit, in Kontakt mit dir selbst als die Stille zu sein.
Michaela Sossner schreibt, guten Abend zusammen. Was trennt sich, wenn der Körper geht?
Es trennt sich nicht wirklich irgendetwas. Wie sollte das? Und wenn ja, was und wohin? Es gibt nur kein bewusstes Erleben nach dem Ablehnen der Funktionen des Körpers oder der Form. Es gibt kein Bewusstsein vom Tod. Das heißt, in dir ist, während davor ein Gewahrsein davon ist, dass es gesehen wird, dass entweder eine Form ist, die sich kennt, oder eine, die sich nicht kennt, nach dem Tod ist kein Gewahrsein über den Zustand von Tod. Also da ist keine Kenntnis von etwas. Und anders als im Tiefschlaf ist, wo wenigstens noch Gewahrsein ist und das Ich im Hintergrund lauert, damit es wieder auftauchen kann, wenn der Schlaf zu Ende ist, ist das mit dem Gewahrsein dann im Tod nicht möglich, dass der Zustand von Tod in irgendeiner Weise gesehen oder erfahren wird. Also niemand erfährt den Tod. Damit existiert er dann nicht wirklich. Tod ist nur das Ende eines vorherigen Zustandes und danach kein Zustand. Was für ein Zustand, kein Zustand. Was für Zustände das sind. Also nicht verrückt machen wegen des Todes. Macht keinen Sinn.
Yvonne fragt, der Tod ist das Leben?
Das, was nicht die Idee hat, dass es lebt, ist das Leben selbst. Das, was wir zu sein glauben, ist prinzipiell der Tod, denn es ist ja eine Illusion, also etwas, was nicht wirklich existiert, aber so erscheint, als wäre es und als wäre es wahrer als die Wahrheit. Das haben wir ja zu Anfang schon gesagt. Als das so aussehen kann, als wäre die Illusion die Wahrheit und die Wahrheit würde gar nicht existieren. Aber die Illusion kann sich noch so bemühen, die Wahrheit zu sein, sie wird das nie. Das ist das Beruhigende. Von daher braucht es noch nicht mal eine Verwirklichung, denn die Illusion ist nun mal eben nicht. Und es ist eigentlich nur das Wirkliche. Und das Wirkliche bist du. So, daher heißt Verwirklichung auch nicht, ich werde jetzt etwas, was ich davor nicht war, sondern ich erkenne jetzt an, das, was ich jetzt bin, das war ich immer schon. Und werde es immer sein, es kann nie anders sein, als es jetzt ist. Es bricht bei euch? Ja, bei uns ist es so warm. Wir haben hier, was haben wir jetzt hier? 26, 26, noch was Grad hier drin.
Ja, bei uns sind es, ich glaube, so 23 Grad kühlt halt draußen jetzt ab. Und ja, vom See her kommt es dann auch kühl.
Okay. Wohnt ihr direkt am See? Muss ja irgendwo.
Ja, also wir können auf jeden Fall auf den See schauen. Und mit dem, ja, mit dem Auto sind es vielleicht 5 Minuten zu fahren.
Okay.
Ja.
Ja, das ist sehr praktisch. Da ist man direkt am See. Kann man schon
Ja.
sagen. Ja, cool.
Und wir schauen noch auf die Alpen. Also wenn ich jetzt hier nach rechts gucke, sehe ich den See und die Alpen.
Wow.
Ja, wirklich.
Ich sehe nur den Arunachala und den hinter mir und den muss man immer noch heranschleppen, damit der überhaupt irgendwo sichtbar wird. Okay, was für ein Luxus. Ja. War gerade am Wochenende in der Schweiz und da habe ich auch ein irres Panorama gesehen. Also in der Nähe von zwischen Zürich und Hinwil. Da ist irre Bergzüge, die wirklich, soweit das Auge reicht, keine 360 Grad, das nicht, aber schon irre.
Ja, wunderschön.
Und das schneebedeckt.
Ja.
Cool.
Die nächste Frage kommt von Mukunda. Wie kann die Überzeugung, der Handelnde zu sein, klar entkräftet werden?
Indem du aufhörst, die Persönlichkeit zu bedienen und an sie zu glauben. Also praktisch mit deiner Aufmerksamkeit bei dir bleibst, wirst du sehen, dass du selbst nichts bestimmst und nichts tust. Also das ist realisierbar in der Stille. Nur in der Stille. Denn die Stille ist, was du bist und die ist das, was absolut still sein muss, sodass keine Bewegung, keine Aufmerksamkeit irgendwo anders hingeht. Und dann erkennst du dich. Du magst dich auch einfach nur mal fragen, wer bin ich, wenn du es noch nie gemacht hast und ernsthaft die Antwort wissen willst. Das kann genügen. Es kann genügen, dass du ein Buch aufschlägst, in dem ein Satz steht, der wahr ist oder vielleicht auch nicht wahr ist, aber der dich berührt, wie auch immer, in dir auslöst, dass du dich als das erkennst, was du bist. Denn die Kenntnis von uns selbst haben wir in uns. Also wenn du dich erkennst als das, was nicht bestimmt und nicht handelt, dann ja, deswegen, weil die Kenntnis davon in dir ist, die ist in jedem Menschen. Das besagt, dass die Kenntnis der Wahrheit oder die Wahrheit selbst uns und jedem vertraut ist, total vertraut, viel vertrauter als alles andere. Deswegen haben wir ja auch als Wirkung von der Illusion ein ungutes Gefühl, oder wir können sagen, wir leiden. Wir leiden unter der Illusion, weil sie eben eine Illusion ist. Und das, was man als Illusion für wahrnimmt, ja, hält einen davon ab, zu wissen, was man eigentlich weiß. Also, dass das Wissen von sich selbst an die Oberfläche kommen kann, sichtbar werden kann.
Der fliegende Flunder schreibt: Hallo Muni, ich habe das Gefühl, seit vielen Jahren nicht abschließen zu können mit meiner letzten Beziehung und wieder offen zu sein für alles Neue. Hast du dazu irgendeinen Tipp? Braucht es noch einmal eine Aussprache mit der Partnerin von damals oder wie kann ich mit meinem neuen Leben weitermachen?
Ich weiß nicht, ich kenne dafür die Umstände zu wenig, um beantworten zu können, ob da noch ein Gespräch erforderlich ist. Es ist immer hilfreich, Dinge zu klären, aber am besten schon mal für sich selbst zu klären, was der eigene Anteil daran ist, dass eine Begegnung mit jemand anderem oder eine Beziehung nicht funktioniert hat. Wichtig ist zu sehen, es gibt häufig die Haltung, dass der andere Schuld hat. Es sei denn, man weiß ganz genau, dass man selber Schuld hat, aber dann verarbeitet man es anders als jemand, der vom anderen beispielsweise verlassen wird oder nicht weiß, warum der andere jetzt nicht mehr in der Weise zugänglich ist wie zuvor. Also wichtig ist die Vorwürfe, die man anderen gegenüber hat, zunächst mal zu klären. Sie aber auch, wenn es wirklich sinnvoll ist, auch auszudrücken, zum Ausdruck zu bringen. Und dann zu schauen, so, was ist dein Anteil? Weshalb ziehst du so jemanden an? Und die Umstände, die ich nicht kenne, die verhindern jetzt, dass ich mehr dazu sagen kann. Aber betrachte alle Perspektiven und schaue, wie du zu Beziehungen überhaupt stehst oder ob sie vielleicht in dir so angelegt sind nach dem Motto, klappt sowieso nicht oder es wird dann so sein wie zu Hause. Also lasse ich lieber die Finger davon, mach mir zwar vor, es geht, aber es klappt nicht und so weiter. Aber wie gesagt, für detailliertere Aussagen brauchst du dann mehr Daten. Und ich weiß nicht, ob hier der Raum dafür da ist. Musst du schauen.
Gisela schreibt, manchmal bekomme ich leichte Krämpfe in der linken Seite in der Leiste.
Ja, wenn es so ist, dass dir das allzu viel Sorgen bereitet, dann ist es gut, das abzuklären, ob es irgendwelche körperlichen Umstände sind, die dazu führen, oder ob es einfach nur energetische Symptome sind, die auftauchen können, wenn man sich intensiv mit der Wahrheit auseinandersetzt und sehr viel meditiert. Dann kann es viele Symptome geben, die kurz auftauchen und keine andere organische Ursache haben und dann plötzlich wieder verschwunden sind. Also es gibt da die verrücktesten Phänomene. Denn es gibt ja eine Verbindung von der Psyche zum Körper. Das heißt, manches, was die Psyche nicht richtig verarbeiten kann oder sie total stresst, drückt sich dann an bestimmten Teilen des Körpers, je nach Thema, entsprechend aus, auch eben als solche Symptome. Insofern kann ich auch da jetzt nicht so konkret was dazu sagen, nicht konkreter als jetzt gerade. Schau, wie lange du damit sein kannst, das kann ich noch dazu sagen. Ohne zum Arzt zu gehen und es zu beobachten, aber auch nicht so lange zu warten. Und das ist dann abhängig davon, wie viel Gedanken du dir machst, sodass du dich nicht verrückt machen musst. Geh dann lieber eher zum Arzt und sieh, dass da nichts ist, als es zu lange aufzuschieben und nachher ist dann irgendwas. Musst du für dich schauen. Haben wir heute überhaupt Sprechstunde?
Gisela schreibt, das sehe ich energetisch, weil ich oft meditiere.
Wenn solche Symptome auftreten, heißt das immer, dass Energien da nicht im Fluss sind. Sonst würde man diese Symptome nicht haben. Und ja, wenn es so ist, dass sich da was auflöst, ist es ja nur gut.
Nijaha schreibt, was ist, wenn man nicht merkt, dass man verdrängt, dadurch viel Schmerz entsteht?
Ja, aber dadurch, dass dann Schmerz entsteht, merkst du ja, dass du verdrängst. Ein deutliches Indiz dann für dich. Es ist sehr wichtig, sich selbst zu kennen und zu wissen, wie man in bestimmten Situationen reagiert oder damit umgeht. Und das heißt, wenn du das nicht weißt, dass du merkst, dass du verdrängst, dann gilt es zu lernen, wach zu sein und dich bewusst zu beobachten und zu schauen, wie es ist, wenn in dir angenehme oder unangenehme Symptome oder Gefühle auftauchen und dann zu schauen, wie geht dein System damit um? Auf welche Weise versucht es, dem zu entkommen, was gerade unangenehm ist. Und wenn das gesehen wird, dann kennst du die Ursache dafür. Das ist zunächst mal wichtig, zunächst mal zu sehen, du verdrängst und dann zu sehen, aha, da ist diese Ursache dafür, denn ich habe dieses oder jenes Gefühl, das kenne ich von wo auch immer her. Und das ist für mich so unangenehm, dass ich damit nicht sein kann. Und dann gehe ich entweder in irgendwelche Aktivitäten oder entziehe mich komplett oder mach dicht, was auch immer die Folge davon ist, siehst du ja dann. Und dann, wenn du das für dich klar hast und klar betrachtet hast, dann ist aufgrund dessen, dass du siehst, welche Mechanismen laufen und warum, so viel Klärungspotenzial, dass sich das dann auch reguliert, von alleine reguliert. Und das heißt, du wirst dann nicht mehr versuchen zu flüchten, am besten jedenfalls nicht zu verdrängen. Und wenn du das nicht tust, dann ist dir auch wichtig, wach zu sein und mitzubekommen, was läuft. Denn sonst fällt man oder verfällt man wieder in die alten Muster. Also das heißt, du wirst dann das Wachsein schätzen und um das geht's ja. Wir sind ja hier im Satsang und hier geht es darum, aus der Illusion, eine Person zu sein, die sich mit Einschränkungen arrangiert hat, herauszutreten und sich als das zu erkennen, was frei davon ist, vom Verdrängen. Eine Person ist ja ein Faktor, der praktisch seine eigene Wahrheit verdrängt. Und das ist sehr umfassend. In vielen Bereichen geschieht es dann. Nicht nur in einem Bereich. Also man verdrängt im Grunde genommen die Wahrheit. Und ja, das ist für uns eigentlich das Schlimmste. Schlimmste, weil die Erfahrung der Welt dann für dich aus Ablenkung besteht und nicht aus Freude am Sein.
Gisela schreibt, ja klar und anstrengend, verweile dann in Geduld.
Ja, im Schauen einfach, im wahren Betrachten verbleiben. Es ist grundsätzlich Sache des Universums und es ist ganz wichtig zu wissen, das Sehen von dem, wie es ist, einfach wie es ist, ohne etwas anders haben zu wollen, ist essentiell. Warum ist das essentiell? Es ist deswegen so wichtig, weil das die Rolle ist, die du im Leben wirklich einnimmst. Denn die Idee, dass du etwas verändern kannst, dass du etwas bestimmen kannst, oder anders machen kannst, ist eine Illusion, ist eine Idee. Das heißt also, du bestimmst mit anderen Worten gar nichts und daher besinne dich auf die Qualität. Auch schon wieder zu viel verlangt, aber ich sag's mal, es ist am besten, wenn es passiert, dass du still bist. Denn das ist deine Position, aus der heraus du siehst, was ist und nicht, was du gerne hättest oder was anders sein sollte, sondern nur das, was ist. Und das kommt dem, was du wirklich bist, am nächsten. Als persönlicher Ausdruck kommt das Betrachten von dem, was ist, am nächsten. Also Nicht-Einmischung, weil die Nicht-Einmischung erscheint dann nur so, als wäre es du, der sich einmischt. Aber in Wirklichkeit ist es das Bewusstsein und du bist das Sehen, das mitbekommt, dass das Bewusstsein sich in alles Mögliche einmischt, was es nichts angeht. So, also von daher ist die beste Position die, den Auftrag ans Universum wieder zurückzuschicken. Es soll alles wieder arrangieren oder so arrangieren, damit es passt. Und du schaust zu, wie es das macht. Das ist die beste Position. Also, warum sollte man sich mit Dingen beschäftigen, sich einen Kopf zerbrechen über Dinge, die einem gar nichts angehen? Und dieser persönliche Ausdruck, der du bist, egal um wen es sich jetzt handelt, der geht dich nichts an. Der geht niemanden etwas an. So, und das ist die Position von Freiheit. Nichts weniger sollte uns interessieren.
Hugo fragt, wie geht es dir persönlich, Moni?
Wow, total schlecht. Nein, alles gut. Alles gut. Mache ich den Eindruck, als würde es mir nicht gut gehen und man muss sich um mich Sorgen machen. Muss man nicht. Ist alles gut. Also sogar körperlich. Was will man mehr? Danke der Nachfrage in dem Fall. Fragt ja nicht kaum jemand. Ist aber auch nicht so wichtig.
Andres schreibt, wie genau würdest du empfehlen zu meditieren, beziehungsweise in sich zu gehen? Soll man da einfach still sitzen mit geschlossenen Augen?
Am besten ist natürlich, die ganze Zeit still zu sein. Mit offenen, geschlossenen Augen, in Aktion und nicht in Aktion, liegend, sitzen, stehend, laufend, wäre das Optimum. Das ist natürlich relativ selten zu managen. Von daher, wenn du jemand bist, der eben sich selbst noch erforschen will und schauen will, wie geht das mit der Meditation, ist es am besten natürlich zu sitzen und am besten die äußeren Faktoren, die äußeren Einflüsse zu reduzieren. Also damit ist gesagt, die Augen auch zu schließen. Wenn du jemand bist, der sehr unruhig ist und der mit der Stille schlecht sein kann, dann lass die Augen offen. Warum nicht? Und dann unternimm nichts. Das ist das Wichtige. Versuche also nicht einem Ideal von Meditation zu folgen, sondern sei einfach still. Und das ist leicht gesagt, weil die Tendenz des Systems ist eben die, nicht still zu sein. So, und dann ist es eben die Tendenz, nicht still zu sein. Du kümmerst dich aber nicht darum. Und du wirst dann sehen, mit der Zeit, wenn du dich da raushältst, ist das, was dann eine gewisse Unruhe in dir war, plötzlich nicht mehr der Fall oder weniger oder ganz weg. Also Nicht-Einmischung ist die Devise. Und nicht zu versuchen, still zu sein, nicht zu versuchen, keine Gefühle zu haben oder ihnen nicht zu folgen, keine Emotionen zu verdrängen, sondern einfach zu sein. Und der Rest ist Sache des Universums. Das geht dich auch nichts an. Also so wie dein ganzes Leben dich nichts angeht, so geht dich die Meditation schon gar nichts an. Und dann wirst du sehen, dass du jenseits dessen bist, was die Idee einer Person ist. Das ist die Möglichkeit in der Meditation. Und wirkliche Meditation in ihrer ganzen Tiefe ist, wenn gesehen wird, dass da niemand meditiert. Und daher der Hinweis, das muss das Universum machen, beziehungsweise dein Desinteresse an dem, was in der Stille auftaucht, muss es machen. Aber das kannst du nicht bestimmen. Also gilt es in der Meditation, nichts zu machen. Das ist das oberste Gebot, nichts zu machen. Und wenn die Tendenz da ist, etwas zu machen, dann zu sehen, aha, da ist die Tendenz, etwas zu machen.
Nia H. schreibt, beginnt schon morgens beim Wachwerden. Gedanken werden verdrängt, die Verdrängungen. Wie wenn ich nicht mehr denken kann. Das ist ein Wechsel, ein Tag wie die Person und am nächsten grenzenlos. Schwierig damit umzugehen.
Ja, aber absolut genial, dass es so ist, dass es nicht die ganze Zeit so ist, dass die Gedanken dich überfluten, sondern dass es an einem Tag mal so, am anderen Tag so ist. Das heißt, da gilt es erstmal, den veganen Champagner aufzumachen und zu feiern, dass es so ist. Und dich darüber zu freuen und die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es die ganze Zeit so sein kann, wie an dem einen Tag, wo alles grenzenlos ist. Also es ist eine Frage der Einstellung und dessen, inwieweit dieses System, was du zu sein scheinst, sich da einfach dem überlassen kann, was Wahrheit und Freiheit ist. Und um das geht es. Und für den Fall, dass das nicht möglich ist, und du sagst es ja, das nervt dich noch, schau, welches Interesse in dir noch ist an anderen Dingen außer an der Freiheit. Also wir könnten sagen, 50% geht für die Freiheit, 50% geht für die Illusion. Denn das ist die Aufteilung der Zeit, in der du dich einerseits gut findest und andererseits dann eben alles andere als das. Also muss es noch etwas geben, das deine Aufmerksamkeit anzieht. Also irgendeine Form von Begierde muss da noch in dir sein. So finde die heraus und beende die. Entweder indem du sie lebst oder indem du sie durchschaust als nicht relevant. Und dem dann keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt werden kann.
Hugo schreibt, ich vermeide gerne Gesellschaft. Ursache?
Dass du mit dir nicht klarkommst. Gleichwirkung. Dann.
Sahid schreibt, Hallo Muni, ich verliebe mich immer in Frauen, die sich nicht in mich verlieben. Und immer wieder tut es richtig weh. Kannst du vielleicht dazu etwas sagen?
Ja, das deutet darauf hin, dass du eine Mutter hattest, die nicht erreichbar war und das spiegelt sich in deiner Partnerschaft wider, sodass du da deine Mutter hast als Partnerin und die muss zwangsläufig, weil du das Thema noch nicht transzendiert hast, auch inklusive deiner Vorbehalte Frauen gegenüber, deiner Mutter gegenüber, so hat es begonnen, eben zwangsläufig dann auf solche Frauen triffst, die genau dem Muster entsprechen, das in dir noch ist, also das noch nicht durchschaut oder erledigt ist. Also ganz einfach zu lösen. Transzendiere das Bild deiner Mutter.
Sahid schreibt, danke. Und wie transzendiere ich das?
Ja, indem du zunächst mal schaust, ob das, was jetzt gerade gesagt wurde, wahr ist. Also ob du wirklich in Not warst, deine Mutter zu erreichen und du das Spiel hier wiederholst und dann den Schmerz davon in irgendeiner Form am besten spürst, der damit zusammenhängt, dass es keine Möglichkeit gab, deine Partnerin, deine Mutter, aber auch dich selbst nicht zu erreichen. Denn ein Anteil ist ja immer der, der am spätesten gesehen wird, der eigene Anteil. Also es sind ja dann die Vorwürfe, okay, die Frauen, die verlassen mich, aber in Wirklichkeit bist du es, der kein Ja zu ihnen hat und sie in Wirklichkeit verdrängt. Und das gilt es klar zu sehen und dann von der Idee Abschied zu nehmen oder zu sehen, dass du jemand bist, der sich nicht für andere verkaufen muss, um Liebe zu bekommen oder Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern dein Selbstwertgefühl zu betrachten und zu schauen, dass du das restaurierst, sozusagen von der Not und der Bedürftigkeit, Aufmerksamkeit und Liebe von anderen zu bekommen, dahin dich zu orientieren, dass du siehst, du wirst es von niemandem wirklich bekommen und das wird dich nicht nähren, sondern nur wenn du in dir selbst diese Liebe zu dir selbst, also die Achtung zu dir selbst und den Wert von dir selbst klar siehst, dann löst du dich aus der Idee, dass jemand anderes dir den im Außen geben soll. In dem Falle jetzt die Partnerin von dir. Wichtig zu wissen, niemand kann jemand anderem wirklich Liebe geben. Es sieht immer so aus und es wird immer gerne so gesagt. Aber Liebe ist das, was man nicht geben kann, was selbstverständlich in uns ist und was mit Selbstachtung zu tun hat und damit, dass man auch sieht, dass es von dir zu anderen keinen Unterschied gibt, dass in allen dieselbe Qualität ist, die unsere wahren Identität und dass Liebe nicht etwas ist, was von zu geht, sondern praktisch wie das, was wir sind, überall schon ist. So, wenn also gesehen werden kann, dass man selbst vollkommen in Ordnung ist, so wie man ist, dann hört man mit den Spielchen auf, sich zu verkaufen, sich meist in einer Version zu verkaufen, die man ja gar nicht ist, die man nur vorgibt zu sein. Und das ist auf Dauer nicht erfüllend, um das vorsichtig auszudrücken, nicht erfüllend. Und prinzipiell wird man jedes Muster los, wenn man weiß, wer man ist. Dann die meisten bauen sich darauf auf, dass man denkt, dass man jemand ist, der man, wie schon oft gesagt, nicht ist.
Andres fragt, wie kann man diese Selbstachtung fördern?
Na, widme dich deiner wahren Identität, widme dich der Stille. Und dann kommt es automatisch, weil du wirst dann sehen, du bist nicht das einschränkende Bild, was du möglicherweise von dir hast als Person, sondern du bist das, was darüber hinausgeht und nicht an eine Form gebunden ist, sondern auch frei davon, unbegrenzt ist. Und was, wenn du deine Aufmerksamkeit dorthin richtest, dich erfüllt, dann wirst du nicht auf die Idee kommen, dass in dir irgendein Mangel ist oder etwas fehlt. Die Kenntnis von sich selbst löscht Angst und Minderwert aus. Kann man nicht genug betonen, nicht oft genug wiederholen. Kenntnis von sich selbst löscht Angst und Minderwert aus.
Rosanna schreibt, wie widme ich mich meiner wahren Identität?
Ganz einfach, wie wenn du dich irgendetwas anderem total widmest, heißt es, dass deine Aufmerksamkeit daran zu 100% beteiligt ist. Und dich dem zu widmen oder zu öffnen, was du wirklich bist, ist ganz einfach, indem du dich einfach dem öffnest, was du bist. Und ich hatte ja schon gesagt, wir wissen das eigentlich in Wirklichkeit, wer wir sind. Daher können wir uns auch diese Frage stellen oder eben sagen, entweder wer bin ich? Und dann wissen wir die Antwort. Die wird nicht verbal sein, weil wir eben nicht die Form sind, sondern jenseits davon. Und im Grunde genommen wirst du dann eben dich damit konfrontieren müssen, was das Resultat dieser Frage ist in dir. Und da das keine verbale Antwort ist, schau, welche es ist. Und ansonsten öffne dich dem, was du wirklich bist und vertraue darauf, dass etwas in dir, auch wenn es dir nicht bewusst ist aus deinem Alltagsbewusstsein, aber etwas in dir, das weiß, wohin die Aufmerksamkeit dann zu gehen hat, wenn du dich dem öffnest, was du bist. Und das absolute, direkteste ist natürlich, wenn du deine Aufmerksamkeit nirgendwo hingibst. Das ist der scheinbare Widerspruch zu dem, was eben gesagt wurde. Aber wenn deine Aufmerksamkeit nirgendwo hingeht, dann ist sie direkt bei dir. Und wenn sie bei dir ist, bist du total das, was du immer schon bist. Und dann braucht es nur das einmal. Es braucht es nur einmal ganz kurz gesehen werden und dann ist es für immer. Dann brauchen wir uns mit der Frage, wie kriegen wir das hin? Oder wo soll die Aufmerksamkeit sein oder nicht sein, nicht mehr zu beschäftigen? Wir könnten auch sagen, um das Prinzip zu verstehen, wann immer du dich nicht mit der Person beschäftigst, bist du bei dir. Und dann schau, welchen Unterschied das macht. Denn das Resultat deiner Bemühungen oder eben auch Nichtbemühungen soll ja für sich sprechen. Und wenn das für dich oder für sich spricht, dann ist alles klar.
Niaha schreibt, immer wenn es still ist, habe ich das Gefühl, Gedanken zu verdrängen.
Naja, das klingt schon mehr so, dass du nicht das Gefühl hast, sondern dass du es tust, beziehungsweise es passiert, dass Gedanken verdrängt werden. Es ist nicht sinnvoll zu versuchen, sie zu verdrängen, weil du kannst sie nicht verdrängen. Weil du machst sie nicht, es sind nicht deine. Sie tauchen auf und sie tauchen auch wieder ab. Im besten Falle, wenn du dich damit nicht beschäftigst, also wenn du dich nicht versuchst, damit zu beschäftigen, sie also auch nicht verdrängen willst. Das ist das eine. Das andere ist, dass du die Gedanken genau betrachtest. Wenn sie auftauchen, du ihnen gewahr wirst und du dann dabei bleibst, bis sie dann eine Weile dort sind und dann wieder abtauchen. Oder du folgst dem Gedanken, der auftaucht, zu seinem Ursprung. Dann sind da keine Gedanken. Warum sollten dich Gedanken interessieren, die nicht von dir stammen? Denn nur von denen sprechen wir ja. Alle andere würdest du ja willkommen heißen. Und die Frage ist, wie das mit den Gedanken läuft, ja ein deutlicher Hinweis darauf, dass das keine sind, von denen du sagst, die willst du haben. Und wenn du genau schaust, hast du sie selber nicht gedacht. Also dann falle nicht drauf rein, auf diese sogenannten Gedanken, denn wie gesagt, du kannst damit nichts machen, außer zu sehen, was sie machen. Und wenn das der Fall ist, bist du ja von den Gedanken losgelöst. Und allein das macht einen Riesenunterschied. Erforsche das einfach.
Keimling schreibt, der Wunsch nach Zärtlichkeit und Zweisamkeit ist stark. Die Triebe stechen oft durch die Aufmerksamkeit auf meine wahre Identität. Wie kann man dies reduzieren?
Manchmal muss es gelebt werden, um zu sehen, dass es dir das auch nicht gibt, was dir die Wahrheit selbst gibt oder in dir zum Vorschein bringt. Tja. Und das ist nochmal eben der stärkste Drang in uns, leider nicht der stärkste nach Wahrheit, sondern nach Sexualität. Und das ist nicht so leicht, dem zu entkommen. Also muss es wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad gelebt werden. Denn sich einfach zu sagen, ich lebe es nicht, heißt, dass du auf einer Bombe sitzt und die sich irgendwann mal als möglicherweise schräge Form von Sexualität oder eben der extremen Form des Ausdrucks davon bemerkbar machen wird. Das ist ja, was wir immer wieder an der Kirche sehen. Da ist dann die Idee, man sollte das nicht leben. Manche denken ja auch, Sexualität ist schmutzig, gehört zum Leben nicht dazu oder zur Spiritualität gehört es nicht dazu, obwohl es einfach typisch oder sehr starkes menschliches Investment ist, eben um die Rasse fort, Rasse darf man ja nicht sagen, oh mein Gott, um den Menschen fortbestehen zu lassen und so weiter und so weiter und seine Freude an sich selbst zu haben, ja. Wenn es dann nach dem Motto geht, das darf nicht gelebt werden, obwohl man ein starkes Bedürfnis danach hat, dann wird es immer pervertiert und ist nicht sinnvoll. Also widme dich dem in einer guten Weise. Es ist nicht falsch, Sexualität zu leben. Es ist aber besser, sie zu leben, als sich ständig gedanklich damit zu beschäftigen. Und dann schaue, wenn du dich nur damit beschäftigst, inwieweit dir das dient und ob es Sinn macht. Aber ob du es deswegen gehen lassen kannst, das ist allein von der Intensität dieser Begierden abhängig. Können wir hier schwer beurteilen. Bei allen Begierden ist ihnen gemeinsam, dass man schauen muss, inwieweit, also was man will. Und will man die Wahrheit, primär muss die Wahrheit der stärkste Wunsch sein. Und dann gilt es zu schauen, welche Wünsche sind es, dabei sind wir ja gerade, die den Wunsch nach Freiheit verhindern können, weil sie nun mal eben auch eine Energie sind. Und wenn es mehrere davon gibt, wird es schwer für dich sein zu behaupten, ich will die Wahrheit. Also, wenn du wirklich die Wahrheit willst und sie noch nicht ist und sich in dem Bereich der Sexualität beispielsweise ausdrückt oder noch in anderen, dann sind das Wünsche, die verhindern, dass sich die Wahrheit umsetzt oder es erschweren.
Rosanna schreibt, danke für die Antwort.
Ja, gerne. Also es wurde jetzt nicht ausdrücklich gesagt, Sexualität ist jetzt eine Verhinderung für Freiheit, deswegen sollte es niemand leben. Also nicht, dass das wird ja gerne dann auch so verstanden, ist nicht gesagt worden.
Mukunda schreibt, hast du Erfahrungen mit sogenannten verlorenen Zwillingen oder frühen prägenden Verlusterfahrungen, die sich später meist schmerzhaft wiederholen? Wie kann dem begegnet werden?
Ja, das ist ein sehr komplexes Thema mit dem Verlust von Anteilen von sich selbst und von jemandem, der man nicht selber ist. Also diese Verwechslung, dass man denkt, dass ein Zwilling ein Teil von einem ist. Das ist nicht so. Jeder ist ein eigenständiges Wesen. Das betrifft nicht nur dich, sondern auch die andere Seite oder den anderen Zwilling. Es ist eine Verhinderung dafür, bei dir selbst alleine anzukommen. Bei Zwilling ist die Idee, dass man ohne den anderen nicht komplett ist. Und dass, wenn einer verloren gegangen ist, man dem hinterher hechtet sozusagen. Also das heißt, geistig nicht anwesend ist und innerlich dort ist, wo vermeintlich der tote Zwilling ist oder der aus dem Leben gegangen ist oder irgendwie getrennt wurde von ihm und aus dem Blick verloren wurde und so weiter. Also die Kunst eines Zwillings besteht darin, sich für sich selbst eigenständig zu stehen und sich selbst zu verwirklichen, sein eigenes Lebensprogramm zu leben und zu dem zu stehen und sich aus dem Grund von der Idee eines Zwillings und manche leben ja auch die Idee einer Zwillingsseele zu verabschieden, sondern man kann nur sich selbst vervollkommnen als sich selbst und nicht mit oder in Kontakt mit jemand anderem in der Form. Schau, ob es hilft, was gesagt wurde. Weil ich habe jetzt auch keine Daten.
Mirko schreibt, lieber Muni, wenn ich mir die Frage, wer bin ich, stelle, erscheint nichts. Zu vergleichen mit einer Pause zwischen zwei Wörtern. Sollte ich das genießen lernen?
Absolut, absolut, weil die Antwort von der Frage einer sogenannten Persönlichkeit oder eines Ichs wird ja immer als ein etwas erwartet, was dem entspricht, was ein Ich oder eine Persönlichkeit als Antwort geben würde. Aber die Antwort kommt natürlich aus einer anderen Ecke, nämlich aus der Qualität oder man ist dann geöffnet in die Qualität, die man wirklich ist. Und das ist auch die, die als Lücke zwischen zwei Worten ist, zwischen zwei Atemzügen und grundsätzlich ja als einziges ist. Insofern perfekt, wenn nichts auftaucht, schau, ob, wenn du eine Weile darin ruhst, das ist nämlich wichtig, als Selbsterforschung, schau, ob das Nichts ein Nichts ist, denn in der Regel löst dieses sogenannte Nichts in uns ja eine große Freude aus oder Gelassenheit oder Frieden oder Glückseligkeit gar, je nachdem. Und insofern geht es, dieses sogenannte Nichts zu erforschen, was dann auftaucht. Aber es ist nichts, was oder es ist nicht etwas, was mit der Person zu tun hat oder mit irgendetwas Objekthaften, mit irgendetwas Beschreibbarem. Hat die Antwort nichts zu tun. Von daher ist es gut, nicht zu versuchen, sie einzuordnen, sondern sie zu sein oder zu schauen, was sie in dir auslöst.
Gisela schreibt, manchmal steigt in mir Kälte auf, wenn mein Freund an mich denkt und ich werde unruhig.
Ja, vielleicht hast du den falschen Freund. Schon ungewöhnlich. Ja, möglicherweise fehlt dir etwas, nämlich die Berührtheit, die Nähe, klingt ein wenig so, dass dein Partner dazu aus deiner Sicht möglicherweise nicht in der Lage ist oder dich in ein Gefühl versetzt, wo du dich abgeschnitten fühlst.
Mukunda schreibt, oder anders gefragt, wie kann Befreiung von frühen, oft leidhaften Prägungen geschehen?
Indem erkannt wird, dass es frühere sind, zunächst mal ganz wichtig, und dass es keine aktuellen sind, sondern dass das, was sich als Verletzung jetzt zeigt, eine alte Geschichte ist. Und du die Zusammenhänge verstehst und die Sinnlosigkeit, das Muster in dir selbst, was damit in Bezug ist, aufrechtzuerhalten. Es muss eine Entscheidung geben, die ganz klar eine Distanz ist zu dem Muster. Das heißt also, sagt so, ich habe gesehen, da läuft das Muster, ich sehe, es dient mir nicht, ich werde jetzt nicht in diese Maßnahmen ergreifen, die ich immer ergriffen habe aufgrund dieses Musters oder die Teil des Musters sind, sondern ich lasse die Finger davon. Und das, was ich mir versprochen habe durch meine Aktion oder mein Verhalten, das lege ich jetzt ad acta, weil das führt nicht zu dem, was ich eigentlich will. So, dazu wäre gar nicht so verkehrt zu fragen, was du eigentlich willst und was du dann im Leben lebst oder was das Leben dir als Herausforderung präsentiert hat und wie du darauf dann entsprechend aufgrund deiner Eigenschaften darauf reagierst. Und am besten wird man natürlich alle persönlichen Muster los, indem man sieht, dass man sie nicht hat. Ja? Dass man sie nicht alle hat, wenn man denkt, dass man die Muster hat. Das ist das Wichtigste und Einfachste.
Keimling schreibt, leider scheint es so, als würde mir der Wunsch nicht gewährt, die Zweisamkeit mit einer Person zu teilen, mit der ich gerne mein Leben teilen möchte.
Es kann sein, dass du dich an Partner klammerst, die prinzipiell nicht deine Kragenweite sind, um wieder für dich selbst festzustellen, ich bin nicht geliebt genug oder niemand sieht mich oder niemand versteht mich, niemand will mich. Das kann durchaus sein. Und andererseits ist es so, viele Menschen denken, sie wollen einen Partner oder sie wollen Befreiung. Das ist fast ein und dasselbe. Und dann gibt es so viele Argumente dagegen. Wenn ich dann mit einem Partner bin, dann ist wieder dieses, dann ist jenes und dann kriege ich wieder die Situation, die ich von zu Hause kenne. Da ist wieder nur Streit oder dies und das und jenes oder der andere liebt mich nicht oder verlässt mich wieder und so weiter. Also zu schauen, welche Argumente dagegen sind, welche dafür sind. Vielleicht findest du dann plötzlich keine mehr, nur noch welche dagegen. Dann weißt du, warum es nicht klappt. Denn wenn man innerlich gegen etwas ist, von dem man in seinem Wachbewusstsein denkt, dass man das will, wird es niemals passieren. Dasselbe mit der Wahrheit. Wenn man denkt, man geht für die Wahrheit, hat aber ganz viele Argumente dagegen. Denn wenn ich dafür gehe, dann werde ich, wenn ich in Stille bin, immer unruhig. Und ich kann, da sind dauernd Gedanken, das kriege ich nie hin. Und wenn ich dann wirklich bin, dann bin ich als Person nicht mehr, dann bin ich ja tot, also warum sollte ich mich und so weiter. Also es gibt auf allen Seiten einerseits die Idee, ich will etwas und andererseits die Argumente dagegen. Und es ist wichtig, die anzuschauen und dann hast du Klarheit.
Rosanna fragt, hilft das Richten der Aufmerksamkeit auf gar nichts, auch zur Heilung von Trauma und Blockaden?
Absolut. Denn auf gar nichts wird keine traumatische Erfahrung potenziert. Aber es kann sein, dass ein Trauma daraus bestanden hat, dass nichts war, also dass niemand für dich da war. Also du allein gelassen wurdest, sagen wir mal, und vielleicht am Wickeltisch ein paar Stunden lagst, deine Mutter ist einkaufen gegangen, hat vergessen, dass du da bist, du hast gefroren, hast geschrien, du hattest Hunger und niemand war für dich da. Dann mag es für dich eine Retraumatisierung sein, wenn du dann dich nirgendwohin besinnst und dann alles still wird. Aber prinzipiell ist natürlich, wenn keine Aktivität geschieht, wenn du still bist, das ist die größte Heilung. Das ist die größte Heilung. Stille an sich ist die größte Heilung. Weil das berührt in uns den Teil, der vom Leben, von den Ereignissen, von den Geschichten, von den unerfüllten Wünschen oder unerfüllten Wünschen nicht tangiert ist. Und das ist das, was unser Job hier ist, in Kontakt damit zu kommen, sodass du dich löst von der Identifikation mit dem, was dich veranlasst zu denken, du hast ein Problem und in Wirklichkeit hast du keins. Und dass du keins hast, kannst du nur in der Stille sehen. Und zwar als das, dass du dich in der Stille als die Stille selbst erkennst und nicht, dass da jemand ist, der dann jetzt noch in der Stille ist und der eine gute Zeit hat. Das ist ganz gut, aber nicht genug.
Nia schreibt, ich sehe jeden Gedanken. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, dass ich völlig reinfalle, aber sie lösen sich direkt wieder auf. Dann hängt es sich wieder an die Transformationsgeräusche, die laut sind. Also die Aufmerksamkeit ist dann bei diesen Geräuschen, das tut weh. Ich kann auch nichts mehr planen. Die Momente tauchen nur noch auf, und verschwinden wieder.
Ja, gut, dann befindest du dich ja in der Position des Sehens von dem, was auftaucht und wieder abtaucht und möglicherweise, wenn die Aufmerksamkeit dort ist und Schmerz damit verbunden ist, dass dann Schmerz ist, aber der taucht ja dann wieder ab. Insofern betrachte ich das ja nicht als eine Frage, sondern eine Mitteilung. Und wenn du genau schaust, ist darin ja auch die Antwort schon enthalten gewesen.
Marian schreibt, wenn wir für die Wahrheit unsere Körperidentifikation aufgeben, in Klammern müssen, wie verhält es sich dann mit der Sexualität? Verschwindet der Wunsch danach gleichzeitig?
Nein, außerdem kann man das grundsätzlich nicht beantworten, weil wir eben einfach individuelle Formen von Ausdruck von Mensch sind. Es ist auch nicht erforderlich oder es ist nicht gesagt worden, sich von der menschlichen Form zu verabschieden und sich von der Sexualität zu verabschieden, sondern im Zusammenhang mit der Verwirklichung oder mit dem Wunsch nach Freiheit geschieht das. Also in der Aufmerksamkeit hin zu dem, was du bist, in dieser Orientierung, fällt einfach nach und nach alles weg, was dem nicht dient, was nicht stimmt. Und es kann durchaus sein, dass Verwirklichung sich für dich umsetzt und du eine intensive Sexualität lebst. Das ist kein Widerspruch. Das ist ja nicht etwas, was unbedingt aufgegeben werden muss, aber die Anhaftung daran, dass das gelebt werden soll, und diese Ablenkung, die dann dadurch entsteht, ist die Verhinderung. Also es geht nicht darum, all mit diesem aufzuhören, jenem aufzuhören. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Das führt dazu, dass dann der Ausdruck von dem, was verdrängt wurde, pervertiert wird. Das ist nicht sinnvoll. Es ist nicht gesagt, damit und dort mit aufzuhören, sondern einfach sich der Wahrheit zu widmen. Alles andere passiert von alleine. Und wenn das Resultat davon, des dich Widmens der Wahrheit dich überzeugt, wirst du dir über alles andere gar keine Gedanken mehr machen. Alles andere passiert von alleine. Das heißt also, wir können nicht bestimmen, dass wir mit Sexualität aufhören oder mit diesem oder jenem aufhören, sondern es passiert oder es passiert nicht. Also nicht allzu viele Gedanken verschwenden, aber aus der Frage sehe ich, dass es auch bei dir noch darum geht, entscheidest du dich für die Wahrheit oder für das Leben? Und wenn man sich für die Wahrheit entscheidet, wirklich total dafür entscheidet, dann entschädigt einen die Wahrheit an sich schon so für alles, für alle Ideen, die man hatte, was man möglicherweise noch leben will oder sollte und nicht hat. Das heißt also, der Segen, der sich dann dadurch ergibt in dir und für dich, der ist dann so groß und so umfassend, dass du nichts von anderen Dingen vermissen wirst. Das heißt nicht, dass du es nicht trotzdem lebst, aber das hat dann nicht diese Priorität. Und alles, was nicht extrem gelebt wird, ist gut lebbar. Man kann für einen Menschen keine Vorhersagen treffen, wie das dann sein wird, wenn die persönliche Identität sich aufgelöst hat.
Mirko schreibt, das war jetzt wie ein Schlag Glück auf dem Solarplexus nach deiner Antwort. Wenn ich die Einzelteile der Frage, wer bin ich, untersuche, komme ich dazu, dass das Ich-Gefühl auf Gedanken basiert. Und er schreibt noch, ich wäre jetzt gerne bei dir.
Bist du doch, Mirko, bist du doch. Immer. Und nächste Woche genießen wir das außerdem noch in den 7 Tagen unseres Stille-Retreats. Und interessanterweise ist der Titel ja Erkenne dich selbst. Also wenn das nichts ist, da werden wir uns schon nahe kommen, ganz sicher, während wir das ja jetzt schon sind.
Gisela schreibt, alles klar. Danke herzlich, Moni.
Ja, sehr gerne.
Und Marian schreibt, vielen Dank für deine Antworten und dein Sprechen hier. Marian fragt, kannst du noch kurz etwas zur Stille sagen? Wir sind die Stille, oder?
Ja, es ist noch nicht ganz so einfach, leider. Wir sind das, was die Stille ist, eigentlich die Essenz von Stille. Das ist, was wir sind. Also noch hinter Stille. Stille ist schon eine Erscheinung, schon etwas, was gespürt und wahrgenommen werden kann. Wir sind das, was jenseits von jeder Wahrnehmung, von jedem objekthaften, nachvollziehbaren, spürbaren, fühlbaren, sichtbaren, hörbaren und so weiter ist. Wenn du wirklich einmal still bist, also wirklich still und keine Anstrengung in irgendeiner Richtung unternommen wird, noch nicht mal der nach Freiheit, dann erkennst du dich. Das ist das Geheimnis, das Magische dieser Stille, dass die Fähigkeit hat, in dir auszulösen, dass du dich mit deinem Bewusstsein von der Form löst und dich dahin orientierst, wo Formlosigkeit ist, ohne dass du das tun kannst und musst, geschieht einfach. Und das ist die Wirkung, die Schönheit der Stille. Die Wirkung von dem, was du bist. Und man muss als Mensch schon einiges unternehmen, um nicht ständig in Stille zu sein, denn die Stille ist die stärkste Kraft. Interessanterweise kann die persönliche Struktur, die ganzen Tendenzen, kann es schaffen, die Stille zu überdecken, so als wäre sie nicht. Also für viele Menschen, für die meisten, existiert die Stille ja gar nicht. Und wenn sie existiert, dann ist sie oder wird sie als bedrohlich empfunden, während sie ja das ist, was wir wirklich sind und etwas Kostbareres kann es nicht geben. Das ist das Kostbarste überhaupt. Und sich als das zu erkennen, heißt dann in Freude zu sein, in Gelassenheit zu sein, erfüllt zu sein und berührt zu sein von sich selbst. Denn wir können nur von uns selbst berührt sein und das ist das Berührtsein von dem, was Stille ist. So. Also alles, von dem wir denken, dass es uns berührt, ist nur ein Hinweis auf das, was wir wirklich sind, denn davon, nur davon sind wir berührt. Egal, was wir anschauen oder anfassen oder womit wir in Kontakt kommen. Es ist immer nur das, was wir sind, was in uns dieses Berührtsein auslöst.
Bela schreibt, wie soll das aufgelöst werden, der Glaubenssatz, dass ich es nicht schaffen kann? Danke.
Indem du siehst, gibt es nichts zu schaffen, sondern das, was du bist, ist schon. Es wurde ja in den letzten Sätzen jetzt gerade erwähnt, das, was du bist, das bist du jetzt schon. Das heißt, da gibt es nichts zu erwerben oder sich dafür qualifizieren zu müssen. Wofür man sich möglicherweise qualifizieren muss, ist für die Wertschätzung von sich selbst, also von dem, was schon ist. Also sobald da die Idee da ist, man muss was dafür tun, landet man in einem, wie soll man sagen, in einem Auffanglager für Menschen, die in Not sind. Obwohl man da niemand ist, hat man das Gefühl, man ist dort. Und schau dir an, welche Argumente möglicherweise darauf hindeuten, dass du denken könntest, du wärst nicht okay. Und untersuche die. Und schaue, ob die Glaubenssätze, die jetzt noch da sind, wirklich aktuell noch relevant sind oder ob sie, und das ist in der Regel der Fall, aus der Kleinkindperspektive erlebt wurden und jetzt aber nicht mehr gültig sind. Und dann gilt es, das zu sehen und sich davon zu lösen, sagen so, ich bin kein Kleinkind mehr, Schluss aus mit dem Verhalten, ich lebe jetzt meine Wahrheit. Und in dem Moment, wo man anfängt, seine Wahrheit zu leben, wird man auch nicht nur bewusster, sondern auch selbstbewusster. Und es ist eine wichtige Qualität, in sich selbst zu entwickeln, sich treu zu sein. Wem oder was sollte oder könnte man denn treu sein? Heute ist es wichtiger denn je, zu lernen, sich selbst treu zu sein und die Qualitäten in sich zu entdecken, denen man am besten treu ist. Abgesehen von der Wahrheit sind das auch andere Qualitäten auf der persönlichen Ebene. Und wenn man die nicht hat, dann sollte man sie sich schaffen. Dann sollte man sich mit etwas beschäftigen, was einem das Gefühl gibt, dass man okay ist, sodass man zunächst mal die Idee balanciert, dass man nicht okay ist. Und dann weitet man das aus. Denn das, was man auf einer Ebene für sich reklamieren kann, das kann man auf einer anderen ebenso. Das ist dann ein Zeichen für Intelligenz. Das ist, was Intelligenz ist, die Anwendbarkeit von einer Sache in anderen Bereichen, so dass man nicht denkt, ja, ich kann jetzt nur dieses oder jenes und alles andere kann ich nicht. Je mehr man sich beweist, dass man etwas kann, kann man das auch in vielen anderen Bereichen. Und wenn nicht, dann holt man sich in Menschen, die das können oder die einem dann das Wissen dazu verleihen oder die Möglichkeiten oder das dann umsetzen. Nur ist es leider so, dass niemand für dich die Wahrheit umsetzen kann. Das muss in einem selbst passieren. So, also hier gilt auch, wie vorhin schon erwähnt, zu schauen, was steht der Wahrheit im Weg, welche Argumente gibt es, die die Idee nahelegen, es ist besser, sich der Wahrheit nicht zu widmen. Und welche sprechen dafür?
Peter schreibt, was und wer ermöglicht Selbstverwirklichung und kann ich einen Segen bekommen? Dankeschön.
Das, was du wirklich bist, ist das, was die Selbstverwirklichung ermöglicht. Das heißt, in dir selbst ist, wenn dieser Wunsch auftaucht, die Möglichkeit, dich zu verwirklichen. Also es ist nirgendwo anders zu suchen oder zu finden. Man kann Hilfe von außen in Anspruch nehmen, ja, aber trotzdem ist, wenn sie denn wirklich hilfreich ist, immer die Energie in dir selbst dafür verantwortlich, ob es eine Hilfe ist für dich oder nicht. Das heißt, alles kommt aus dir. Und auch der Segen kommt aus dir. Also wenn du sehen kannst, dass du gesegnet bist, segnest du dich quasi selber.
Und noch eine Frage kommt von Miyaha. Warum ist trotz Stille und Weite keine Glückseligkeit oder Freude und so weiter vorhanden?
Weil es noch Anteile in dir gibt, die sich dem eventuell noch nicht ganz überlassen können oder die einfach noch ein paar Dinge unerledigt haben im System. Also es kann sein, dass es irgendwelche Anteile in dir gibt, die sich das noch nicht zugestehen oder die noch damit beschäftigt sind, etwas in Form von Verletzungen zu überwinden. Und dann braucht es eine Weile, bis die Energie sich durch das System hindurch arbeitet. Und das heißt, dranbleiben und sich der wahren Identität immer wieder zur Verfügung stellen, erlöst dann die Defizite beziehungsweise macht sie sichtbar im besten Falle. Denn das, was nicht Wahrheit ist, kann der Wahrheit nicht entgehen. Und je mehr man sich mit der Wahrheit beschäftigt, umso mehr taucht das auf, was nicht Wahrheit ist. Das ist mit ein Grund, weshalb wir auch heute hier sind im Satsang oder ansonsten grundsätzlich im Satsang. Es geht darum, das sichtbar zu machen und aufzulösen und sich von dem zu verabschieden, was die Freiheit verhindert oder zu verhindern scheint. Denn frei ist ja im Prinzip jeder schon von Natur aus. Gibt eigentlich keine Hindernisse für Freiheit. Aber die Idee einer Person legt nahe, dass es Hindernisse gibt. Und dann muss man schauen, welche Ideen sind das denn? Und wenn man sie dann durchschaut hat, kann man damit aufhören. Sofern klar ist, das Durchschaute ist etwas, was einem nicht dient, dann muss man diese Entscheidung treffen. Oder sie muss fallen, sie muss passieren. Es reicht jetzt damit. Fertig. Jetzt höre ich mit der Lüge auf, jetzt geht es nur noch um die Verwirklichung und um die Freude am Leben.
Holly möchte wissen, was bedeutet für dich Segen?
Ist es dieselbe Person, die gefragt hat, ob sie einen Segen haben kann? Oder jemand anders, ne? Okay. Ja. Nun, ja, Segen ist, in Kontakt zu kommen oder zu können mit sich selbst. Das ist ein Riesensegen. Das ist ein Segen, etwas von der Wahrheit zu wissen. Das ist ein Segen, etwas, ein Segen von der Wahrheit zu wissen und auch im Satsang zu sein und sich davon inspirieren zu lassen und mit sich selbst in Kontakt zu sein. Das ist der größte Segen. Aber eben haben wir ja schon erwähnt, das ist nichts, was von irgendjemandem ausgeschüttet wird über dich oder von irgendwoher kommt, sondern das ist in dir. Also der Segen ist, dass alles, was dich dazu animieren kann, dankbar zu sein für etwas und sich dann als ein Segen erweist, was schon in dir ist. Und das, der Kulminationspunkt von Segen ist, sich selbst zu kennen. Und man empfindet das deswegen als ein Segen, weil man, anders als die Idee, ich tue es, weiß, dass man es nicht tut und dass man eigentlich nichts dafür kann. Und dann ist es ein Segen. Also das heißt, immer wenn wir raus sind aus dem Spiel, aus den ganzen Geschichten, ist das ein Segen. Das ist gleichzeitig ein Hinweis auf eine gute Orientierung hin zu dem, was man ist, um sich als das zu erkennen, was man ist. Mann und Frau ist damit gemeint, nicht Mann als Mann. Ja, okay.
Eine Frage gibt es noch im Chat. Möchtest du, dass ich die noch vorlese?
Ja.
Sunny schreibt, sind Traumata real vorhanden oder nur bei einer sogenannten Ich-Identität möglich?
Habe ich akustisch den Anfang nicht verstanden. Sind Traumata real vorhanden?
Ja, oder nur bei einer sogenannten Ich-Identität?
Ja, es gibt keine Traumatisierung in Bezug auf Freiheit, sondern nur der Idee einer Ich-Identität kommt sowas in den Sinn. Oder macht diese Erfahrung und die Schlussfolgerung daraus. Ja. Ja. Santi, lieben Dank. Gut gemacht, finde ich. Dann war es ja eine gute Art, das nicht zu machen, sozusagen. Und vielen Dank. Und vielen Dank auch an alle, die heute Abend hier dabei waren und im Interesse der Wahrheit Fragen gestellt haben. Und Dankeschön, dass ich diesen Job machen darf, das zu beantworten. Und ja, unsere nächsten Aktivitäten sind sicher interessant für alle. Am Samstag haben wir Online-Satsang. Seid ihr gerne herzlich dazu eingeladen. Können wir leider nicht kostenlos machen. Und nächste Woche ist unser stille Retreat. Erkenne dich selbst. 7 Tage lang in der Nähe von Stuttgart. Und die Woche drauf sind wir in München danach. Nein, sind wir nicht. Wir sind wir in Ronneburg. Haben wir 2 Tage Ronneburg bei uns zu Hause. Satsang. Und dann die Woche drauf sind wir in München und in der letzten Woche in Berlin. Und dazwischen, glaube ich, haben wir noch Live-Chat. Ich weiß im Moment nicht genau das Datum. Aber ihr werdet es wissen, wenn ihr auf die Homepage geht, die heißt www.moni-satsang.de. Ich musste jetzt mal ein bisschen Werbung machen, denn der Ishtadeva sagt immer, ich mache keine Werbung, ich mache immer nur Gespräche über die Wahrheit und die Werbung lasse ich aus. Also jetzt habe ich hiermit schon mal ein bisschen Werbung gemacht. Ich muss das noch lernen. Also vielen Dank an alle. Danke, Svante, und gute Zeit. Ciao.